Ich hatte mich beschäftigt für übernächste Woche mit den Zufluchtsstätten. Ich bin irgendwie hängen geblieben bei den Leviten und habe rückwärts über sie nachgedacht bis zu ihrem Ursprung. Und bevor ich irgendwie da mit euch anfange, möchte ich eigentlich sozusagen das letzte Kapitel aufschlagen. Das letzte Kapitel sozusagen eines Buches, das letzte Kapitel von dem, was ich vorbereitet habe, um euch mitzunehmen, das Ende sozusagen meiner Gedanken, um vielleicht dadurch die Tür aufzumachen, mir zu folgen und ein paar Gedanken mit mir irgendwie zu teilen über die Leviten. Ich habe gedacht, dass ich uns erstmal einen Vers vorlese oder zwei Verse aus 2. Timotheusbrief, aus dem 3. Kapitel, die Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Gottes Ziel ist mit Unterweisung, auch mit Zurechtweisung, mit seinem Reden, mit seinem Wort, ist, dass wir richtig sind, dass wir so sind, wie Gott sich das vorstellt. Und dafür hat Gott sein Werk gegeben, dass er uns damit verändert und dass wir ausgerüstet sind für das Werk, was Gott für uns vorgesehen haben, was wir wirken dürfen. Also wenn Gott auf eine Art und Weise, und ich habe so gedacht, auch so bei dem Lied, was der Ralf am Anfang vorgeschlagen hat, Zünde an ein Feuer. Das ist auch so, wie vom Simon gebetet worden ist. Es muss an unser Herz dran, dieses Feuer. Und wenn ich von meinem Leben das so berichten darf, dann muss ich berichten, ich habe unheimlich viele Schutzmechanismen in meinem Herzen, Gottes Wort nicht an mich ranzulassen. Ich weiß, wie ich früher als Jugendlicher saß in Verkündigungen im Zelt. Es hat geklappt, dass die Sachen nicht an mich rankamen und bin nachher doch dann getroffen worden, als zum Schluss der Chor sang. Gott hat einen Weg zu unserem Herzen und Gott hat aber Gutes vor. Und ich möchte dich bitten, das so mitzunehmen. Gott hat Gutes mit dir vor, wenn wir Gottes Wort lesen, uns mit seinem Wort beschäftigen. Er möchte, dass wir richtig werden und dass wir brauchbar werden für sein Werk. Ich möchte noch einen Vers in diese Richtung vorlesen aus dem Epheserbrief, aus Epheser 5, wofür Gottes Wort da ist. Und wir merken, dass es nicht nur Gottes Wort ist, sondern dass es das Liebesmühen des Herrn Jesus ist, des Sohnes Gottes, dessen, der alles gemacht hat, und dass Gottes Wort das Liebesmühen um seine Braut ist. Das ist eine Beziehungssache, das ist die Liebe des Herrn Jesus zu uns. Ich möchte das Zusammenhangswesen Epheser 5 ab Vers 25 lesen und er vergleicht das, und man kann das wirklich in beide Richtungen vergleichen, die Ehe in Richtung das, was der Jesus für uns tut, und das, wie der Jesus zu uns umgeht, können wir, denke ich, anwenden für die Beziehung zwischen Mann und Frau auch. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken noch Runzeln noch etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Der Jesus, der möchte uns heilig und tadellos darstellen und er tut das durch sein Wort und er möchte uns da mit hineinnehmen in ein Wasserbad, wo es untergetaucht wird, wo gewaschen wird. Und ich hatte heute Morgen noch so dieses Waschen vor Augen, wie das früher war. Ich habe es als Kind manchmal noch gesehen in einem Waschtrog mit einem Waschbrett, wo untergetaucht wird, ein Wäschestück drüber gerubbelt wird, wieder geguckt wird, wieder reingetaucht. Ich habe das manchmal auch in Afrika gesehen, wo es dann manchmal auf Steinen war. Der Jesus möchte waschen, er möchte reinigen, dass wir ohne Runzeln, ohne Flecken sind. Und ich habe auch dran gedacht, in der Zeit, wo ich früher helfen durfte auf Freizeiten, sei es Zeltlager, sei es Heimfreizeiten, Manchmal war das so gewesen, wenn man dann so in ein Jungenzelt reinkam oder in ein Jungenzimmer, das roch dann eher wie im Puma-Käfig, wie in einem Jungenzimmer. Und ich habe gedacht, Mensch, wir kriegen sowas oft von dieser Unreinheit mit, aber leider kriege ich das oft nur mit bei anderen, nicht bei mir selber. Und Gottes Wort möchte an uns selber ran, an mich ran, möchte an dich ran, um zu reinigen und zu waschen und uns brauchbar zu machen für sein Werk. Vielleicht noch eine dritte Stelle aus dem Neuen Testament, bevor wir dann ins Alte Testament gehen. Wie macht der Jesus das? Und da will ich im Epheserbrief aus Kapitel 4 lesen, ab Vers 7. Jeden einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und Menschen Gaben gegeben. Soweit erstmal Gottes Wort. Gott hat jedem Einzelnen nach der Gnade gegeben und er hat Gefangene gefangen geführt. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie der Ralf in der ersten Stunde angefangen hat und aus Jesaja vorgelesen hat, wo was beschrieben wird von dieses Gefangensein in der Schuld, in der Sünde. Und der Jesus, der hat Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wir finden danach die Gnadengaben beschrieben, einen Teil der Gnadengaben und wie wir da einander mit dienen dürfen. Ich habe gedacht, und das war für mich auch nochmal schön, sozusagen den Ursprung, glaube ich, dieses Verses finden wir im Psalm 68, den würde ich uns auch noch gerne vorlesen, in Vers 19. Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen und sogar Widerspenstige sind bereit, sich ja Gott zu unterwerfen. Ich weiß nicht, wenn wir so diese Verse und die Sachen verfolgen, dann merken wir, dass in all dem, was hier geschrieben wird, der Jesus oder das Gott der Handelnde ist. Dass der Jesus reinigt, dass der Jesus hinzuruft, dass der Jesus Gefangenen führt und dass der Jesus sozusagen es schafft, nicht nur Gefangene gefangen zu führen, sondern dass er es schafft, das Widerspenstige, wie wir es hier lesen, dass sie bereit sind, sich dem Ja Gott zu unterwerfen. Der Jesus ist der Tuende. Wie oft haben wir irgendwie diesen irrgeleitet sein, ich zumindest in meinem Kopf, und ich müsste was tun. Ich brauche eigentlich nur mein Herz und meinen Willen, Gott zu öffnen. Gott klopft an unsere Herzenstür an und fragt, ob wir wollen. Und dann macht er dieses Werk an uns. Und er will es tun durch sein Wort. Er will durch sein Wort mit uns zu seinem Ziel kommen. Er will der Wirkende sein in unserem Leben. Und ich finde, das ist schön, dieses Bild zu sehen, dass der Jesus uns an die Hand nehmen möchte, dass er anklopft, dass er die Tür unseres Herzens benutzt, dass er nicht gegen unseren Willen vorkommt, aber unseren Willen möchte, um sein Werk an uns tun zu müssen. Vielleicht geht es dir so oft, wie mir es manchmal geht, dass ich beschäftigt bin, selber das tun zu wollen, selber irgendwie mein eigenes Leben verändern zu wollen. Ich denke, der Jesus kann das und der Jesus, dem ist alle Gewalt und alle Macht gegeben, Veränderungen zu schaffen, uns fähig zu machen, auch dienstfähig für ihn zu machen, wenn wir sein Wort, sein Werk an unseren Herzen tun lassen. Eigentlich sind wir jetzt so an dem Ende, wo ich drauf hinaus wollte. Ich habe euch ja gesagt, ich habe über den Levi nachgedacht, über diesen Stamm Levi, weil diese Zufluchtsstätte in die Städte Levis gegeben worden sind. Und so, wo ich gedacht habe, wo so dieser Ursprung ist vom Stamm Levi, da ist was, was ich gedacht habe, wenn ich da, und ich habe da länger drüber nachgedacht, das ist Grund genug, dass alle Herzenstüren zugehen. Das ist Grund genug, dass alle Schutzmechanismen meines Herzens greifen, wenn man sowas liest und sich sowas sagen lässt, wie sich da Levi hat sagen lassen. Wir lesen in 1. Mose 49. Wir lesen die letzten Worte auf dem Sterbebett des Jakobs, wo er seinen Söhnen Segen und Verheißungen Gottes mitgibt. Und da gibt er Verheißungen für Simon und Levi mit. Ich möchte ab Vers 5 lesen. Die Brüder Simons und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrem Mutwillen, mit ihren Versammlungen. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann. In ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig, und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Jakob auf dem Sterbebett. Die letzten Worte des Vaters in sehr hohem Alter an, ich denke, einen seiner Söhne oder zwei seiner Söhne hier in diesem Abschnitt, unter anderem hat dieser Levi, der, ich denke mal, schon fast im Rentenalter war, Worte zu sagen, ihr seid oder du bist Werkzeug der Gewalttat. Wir finden die erste Geschichte, wie er diesen Mann erschlug, der bei seiner Schwester eingegangen ist, wie er grausam war. Hier finden wir es, wie er den Stier quälte. Hier ist ein Stück aufgedeckt von dem, was in dem Herzen des Levi war. Und nachdem der Jakob diese Segens- oder diese prophetischen Sprüche gesagt hat, lesen wir, zog er am Ende des Kapitels seine Füße aufs Bett und verstarb. Levi blieb mit diesen Worten alleine, mit diesem Spiegelbild, was der Jakob ihm vor die Augen gehalten hat. Ich habe gedacht, wie käme ich damit klar? Es gibt manchmal so Punkte, die endgültig sind, wo man endgültig selber mit dem Spiegelbild seines Wesens in der Verantwortung steht vor Gott. Und ich habe gedacht, der Jakob, der das so übergibt, der hat das selber erfahren und selbst erlebt. Der hat das Spiegelbild seines Lebens als Name mit auf den Weg bekommen. Fersenhalter, Lügner, Betrüger, das war sein Name, den er bekommen hat, mit auf den Weg. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich darüber nachgedacht hatte, das erste Mal, wo Gott ihn richtig zu packen hatte, war eigentlich sozusagen nach 21 Jahren Selbstständigkeit. Und nach 30 Jahren gab es eine Wendung, wo dieser Fersenhalter wie der Betrüger zu einem Anbeter wurde. Als er zurückkam von Laban, wo er war, der selber auch ein Betrüger war, wo die sich selbst sozusagen in dem sich übervorteilen die Hand gereicht haben und Gott ihnen dann am Jabbok begegnet ist, wo Gott diesen Namen gewechselt hat von Betrüger in Gotteskämpfer und wo er dann noch eine ganze Zeit brauchte, bis er zurückkam an den Ort nach Bethel, wo Gott ihm das erste Mal begegnet ist und geredet hatte zu ihm. Und dann lesen wir von dem Jakob, dass er alle Götzen aus seinen Zelten entfernte und Gott einen Altar aufbaute und anbetete. Was für ein langer, langer Lebensweg, vom Betrüger bis hinzukommen und zu sagen, ich räume jetzt wirklich mein Zelt auf, mein Innerstes, das misste ich aus. Ich mache wirklich Raum für den lebendigen Gott. Also wenn der Jakob so einen Spruch, ich denke, in der Weisheit Gottes weitergibt an Levi, war das mit Sicherheit auch zum Heil, dass auch dem Levi und seinem Nachfahren Heil widerfährt. Aber lasse ich Gott so dran, lasse ich Gott so den Spiegel so vor mein Herz stellen. Ich habe mal so darüber nachgedacht und ich würde mal sagen, dass ich 25 Jahre meines Lebens ganz bewusst auf der einen Seite Gott immer wieder ein bisschen rangelassen hat, wie so ein Jakob. aber auch meine Schutzmechanismen hatte, mich zu schützen davor, irgendwie, weil ich angegriffen war in meinem Inneren. Und ich würde sagen, danach fing es an, dass ich wollte, dass Gott Veränderung reinbringt in mein Leben. Und heute möchte ich, dass der Jesus aufdeckt. Da möchte ich, dass er mir zeigt, wie es wirklich um mich bestellt ist. Dass wenn Dinge hochkommen in meinem Herzen, möchte ich wissen, woher das kommt. Und ich möchte nicht die Schuld und den Geruch, wie ich das eben erzählt hatte, so von diesem Waschen bei anderen suchen, sondern möchte den in meinem eigenen Herzen suchen, dass Gott mein eigenes Herz verändert. Wie wird aus so einem Levi, der hier beschrieben wird, jemand anderes? Wie wird so ein Fluch eigentlich, der das ist, zu einer Verheißung Gottes? Es ist Gottes Werk. Gott tut das und Gott fängt wieder an. Und ich denke, Gott fängt deshalb mit Levi an, weil Levi zum Volk Gottes gehört. Und weil Levi sich mit herausführen hat lassen aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und weil Levi mit dabei war bei den großen Gewalttaten Gottes, die Gott getan hatte. Und wenn wir eigentlich dann wieder lesen, wie Gott sozusagen anfängt mit Levi, ich möchte da lesen, wir können, ich sage das mal, das mit anderen Worten, ein paar Kapitel vorher das Gleiche nochmal lesen. Ich finde, hier ist eine bessere Zusammenfassung. Ich möchte aus 4. Mose 8 ab Vers 5 lesen. Und wir haben es jetzt nicht mehr mit dem Levi zu tun, sondern wir haben es mit dem Stamm Levi zu tun, mit den Nachfahren Levis, auf die auch diese Verheißungen irgendwie Gottes abzielten. Und der Herr redete zu Moses und sprach, nimm die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels und reinige sie. Und du sollst mit ihnen tun, um sie zu reinigen. Sprenge Entsühnungswasser auf sie und sie sollen das Schermesser über ihren ganzen Körper gehen lassen und ihre Kleider waschen und sich reinigen. Und sie sollen einen Jungstier nehmen, und das dazugehörige Speisopfer, Weizengrieß gemengt mit Öl, und einen anderen Jungstier sollst du zum Sühneopfer nehmen, und du sollst die Leviten vor dem Zelt der Begegnung hinzutreten lassen und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammeln. Und du sollst die Leviten vor den Herrn hintreten lassen, und die Söhne Israels sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Und Aaron soll die Leviten als Schwingopfer vor den Söhnen Israels, vor dem Herrn darbringen, damit sie zur Verrichtung des Dienstes für den Herrn da sind. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen, und den einen sollst du als Sündopfer und den anderen als Brandopfer den Herrn opfern, um für die Leviten Sühnung zu erwirken. Und du sollst die Leviten vor Aaron und vor seinen Söhnen stellen und sie dem Herrn als Schwingopfer darbringen. Du sollst die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels aussondern, damit die Leviten mir gehören. Und danach sollen die Leviten kommen und das Zelt der Begegnung bedienen. So sollst du sie reinigen und sie als Schwingopfer darbringen. Denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben, aus der Mitte der Söhne Israels, als Ersatz für alles, was dem Mutterschoße durchspricht, für jeden Erstgeborenen aus den Söhnen Israels habe ich sie für mich genommen. Denn mir gehört alles Erstgeborene unter den Söhnen Israels, an Mensch und an Vieh, an dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israels. Und ich habe die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen als Gabe aus der Mitte der Söhne Israels gegeben, den Dienst der Söhne Israels am Zelt der Begegnung auszuüben. Und für die Söhne Israels Sühnung zu erwirken, damit unter den Söhnen Israels keine Plage dadurch entsteht, dass die Söhne Israels sich dem Heiligtum nähern. Und Mose und Aaron und die ganze Gemeinde der Söhne Israels machten sich so mit den Leviten nach allem, was der Herr dem Moses wegen den Leviten geboten hatte. So machten es die Söhne Israels mit ihnen. Und die Leviten entsündigten sich und wuschen ihre Kleider, und Aaron brachte sie als Schwingopfer vor dem Herrn dar. Und Aaron erwirkte Sühnung für sie zu ihrer Reinigung. Danach kamen die Leviten, um ihren Dienst am Zelt der Begegnung auszuüben, vor Aaron und vor seinen Söhnen. Ganz wie der Herr dem Moses hinsichtlich der Leviten geboten hatte, so machte sie es mit ihnen. Und der Herr redete zu Moses und sprach: Das ist es, was für die Leviten gilt. Vom 25. Jahre an und darüber soll er eintreten, um die Arbeit zu tun im Dienste am Zelte der Begegnung. Aber mit 50 Jahren an soll er aus der Arbeit des Dienstes austreten und nicht länger dienen. Er mag seinen Brüdern bei der Wahrnehmung der Aufgaben am Zelte der Begegnung helfen, aber Arbeit soll er nicht mehr tun. So sollst du es mit den Leviten in ihrer Aufgabe machen. Für mich war das was Besonderes gewesen, wo doch ja dieser Segensspruch doch so eindeutig war, dass die Leviten nicht in den Rat kommen sollten. Und wenn wir schauen, dass Aaron und Mose Leviten waren und dass Aaron und Mose ausersehnt worden, ausgeschaut worden sind, weil sie schön für Gott waren, diesen Dienst zu tun, den Mose getan hatte. Und hier hat sich Gott es ersonnen, die Leviten anstelle der Erstgeburt zu nehmen, dass sie als Erstgeborene gerechnet wurden, als Söhne, als Erstgeborene für Gott. Weil Gott sagt das ganz eindeutig: Alle Erstgeburt gilt mir. Denn Gott hat alle Erstgeburt aus Israel errettet, als dieses Passamal geschlachtet worden ist, das Blut an die Pfosten gestrichen worden ist und dass dieser Gerichtsengel vorübergezogen ist. Das Gericht ist vorübergezogen, weil dieses Passablut oder Opferblut dort geredet hat. Ich finde, es ist ein Bild für uns und auch für uns als Gemeinde. Das Blut des Herrn Jesus ist für uns geflossen. Und die einzige Grundlage, auf der wir stehen können, auf der wir frei sein können, auch von dem Gesetz und von den Dingen, auch die der Ralf heute aus Jesaja vorgelesen hat, die so gegen uns sprechen, ist das, dass das vom Herrn Jesus geschehen worden ist. Dass der Jesus, und wenn wir diese Reinigung angucken, in diesen verschiedenen Schritten, jedes Bild der Reinigung spricht eigentlich nur von dem, was der Jesus für uns getan hat und was er an uns getan hat, wie auch die Reinigung, wie wir eben gelesen haben, durch das Wasserbad des Wortes. Ich möchte zu dieser Erstgeburt noch einen Vers lesen, einfach weil das uns so trifft, auch als Kinder Gottes aus dem Hebräerbrief, aus dem 12. Kapitel, wo wir selber auch als diese Erstgeborenen bezeichnet werden. Ich lese mal des Zusammenhangs wegen ab Vers 22, Hebräer 12. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Welch ein vollkommenes Bild von Erstgeborenen. Die Erstgeborenen, das ist die Gemeinde, die in den Himmeln angeschrieben sind, die eine ewige Hoffnung haben und eine ewige Heimat bei ihrem Vater im Himmel. Erstgeboren zu sein, herausgenommen zu sein. Gott, der Jesus ist der, der das tut. Der herausnimmt aus Sünde, der reinigt und hineinstellt und Menschen zu Erstgeboren macht. Gehörst du dazu? Bist du Erstgeborener? Dann geht's eigentlich weiter. Dann gehörst du Gott. Wir haben das 2 oder 3 Mal hier gelesen in den Versen. Gott zum Eigentum. Ihm sollen sie gehören. Und Gott sagt dann weiter, dem hohen Priester, dem Aaron sollen sie gehören zum Dienst. Der Jesus ist unser hoher Priester geworden, weil er die Frage unserer Schuld wirklich göttlich geklärt hat. Ist uns das so bewusst, dass wir sein Eigentum sind und dass er uns in seinen Dienst nehmen möchte? Und wenn wir diese Berichte nehmen, und die fangen etwas früher schon an, fangen sogar im 1. Mose 4 ab Ende Kapitel 1 an, wo es um die Leviten geht, dann finden wir 2 Altersangaben. Die eine haben wir eben gelesen, von 25 Jahre an bis zum 50. Lebensjahr sollen sie die Arbeit tun, sollen sie dienen. Die Erstgeborenen gehören Gott. Und Gott möchte, dass die Zeitspanne der Kraft des Lebens ihm gehört und ihm zum Dienst zur Verfügung steht. Ich habe gedacht, es sind eigentlich 4 Punkte, über die ich sprechen möchte. Der 1. Punkt war dieser Zustand, den wir geguckt haben, diese Prophezeiung über Levi, wie ausweglos es ist. Dann diese Reinigung und hingenommen werden zum Erstgeburt. Und das 3. ist eigentlich dann, wofür möchte Gott uns gebrauchen? Was möchte Gott, dass wir tun? Und ich finde, das, was Gott von uns möchte, können wir wie in einem Bilderbuch bei den Leviten ablesen. Die Leviten, die werden im Wort Gottes dann irgendwie eingeteilt in 3 Vaterhäuser. Und jedes dieser 3 Vaterhäuser hat eine andere Aufgabe im Reich Gottes, in der Zeit damals am Hause Gottes, am Zelt Gottes in der Wüste. Ich denke, es sind so viele Parallelen. Gott hatte, und das finden wir im Ende von 2. Moses, seine Wohnung aufgerichtet. Gott wollte wohnen in der Mitte seines Volkes. Und es ging darum, dass die Leviten diesen Dienst an dieser Wohnung tun sollte, an diesem Haus Gottes. Ist nicht die Gemeinde Gottes heute noch die Wohnung Gottes, wo Gott sagt, dass er zugegen ist, wo er in den Herzen der Menschen wohnen möchte, dass du und ich ein Teil davon sind? Ich möchte einfach mal, damit wir sehen, in welche Richtung das schneidet, was Gott wollte irgendwie von den Leviten, will ich uns einfach so mal so ein paar Stellen hintereinander vorlesen. Ich sage die Stellen ganz kurz an. Ich greife einfach so ein paar aus den Kapitel 3 und 4 raus. Kapitel 3, ab Vers 5. Lasst den Stamm der Leviten herannahen und stelle sie vor den Priester Aaron, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst für ihn und den Dienst für die ganze Gemeinde versehen vor dem Zelte der Begegnung. Dann Vers 11 oder Vers 9 auch noch. Und du sollst sie, die Leviten, dem Aaron und seinen Söhnen geben. Zu eigen sind sie ihm gegeben. Dann Vers 11. Und siehe, ich habe die Leviten mitten aus den Söhnen Israels genommen anstelle der Erstgeburt. Und jetzt so ein paar Sachen, was dir der Aufgabe war. Das ist es, was die Söhne Ketas, und das ist jetzt eine dieser 3 Vaterhäuser, vom Zelt der Begegnung zu tragen haben. Die Aufgabe der Leviten war zu tragen. Kapitel 4, Ende Vers 19. Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und sie jedem Einzelnen an seiner Arbeit und an seine Traglast stellen. Vers 25, Kapitel 4. Dies ist die Arbeit der Sippe der Geshoniter beim Arbeiten und beim Tragen. Sie sollen tragen die Zeltdecken der Wohnung und das Zelt der Begegnung und seine Decken. Ich sage einfach noch was mehr dazu. Ich lese jetzt noch Vers 27. Nach dem Befehl Aarons und seinen Söhnen soll alle Arbeit der Söhne der Geshoniter geschehen, hinsichtlich all ihrer Traglast und all ihrer Arbeit. und ihr sollt ihnen den Dienst für alles das übertragen, was sie zu tragen haben. Das ist eben schon gesagt, Gott hatte Wohnung gemacht. Gott hat dieses Zelt errichten und aufstellen lassen, diese Stiftshütte. Und die Aufgabe der Leviten war gewesen, diese Stiftshütte abzubauen, zu tragen durch die Wüste, aufzubauen. Und jedes Teil, und das ist mir nochmal so bewusst geworden, dieser Stiftshütte ist angefertigt worden nach den Gedanken Gottes. Also alles, was vom Haus Gottes da war, war nach Gottes Gedanken gegeben worden. Und Gott hat nach seinen Gedanken jeden an seinen Trageplatz gestellt. Und Gott ist auch derjenige gewesen durch die Wolke und die Feuersäule, der gesagt hat, es heißt jetzt aufzubrechen, abzubauen, loszugehen, zu tragen. Und Gott war auch derjenige gewesen, der die Anweisung gegeben hat durch die Wolke. Es heißt, stehen zu bleiben. Es heißt, die Traglast abzulegen. Und wenn Gott nicht die Wolke nicht weiterzog, dann hieß es am nächsten Tag, Gottes Haus wieder aufzubauen, sichtbar werden zu lassen in dieser, in der Vollzahl der Einzelteile. Und wir merken in diesen drei Vaterhäusern, die hier beschildert werden, dass es drei verschiedene Abteilungen sind, die zu tragen waren des Hauses Gottes. Es wird uns beschildert von diesen Gerätschaften des Hauses Gottes, die Leviten nie zu Gesicht bekommen haben. Die wurden abgedeckt vom Priester oder Hohenpriester, die wurden zugedeckt, die wurden dann aufgenommen zum Tragen. Dieser goldene Leuchter, dieser, wenn wir diesen Schaubrotetisch ansehen, wenn wir diesen Räucheraltar ansehen und sogar wenn wir hinschauen auf das, was im Allerheiligsten stand, diese Bundeslade, als dieser Gnadenstuhl abgedeckt, wurde er getragen durch die Wüste von einem Stamm der Leviten. Das Innerste, das, was am meisten Abbild ist von dem, wie Gott ist, wurde zugedeckt, abgedeckt, getragen von einem dieser Stämme. Der andere Stamm, der hat alles, was mit dem Haus und dem Gebäude zu tun hatte, getragen. All diese Bretter und Riegel, alles das, was dieses Haus zusammenhält. Und die anderen haben alles das getragen, was außen drumherum war, die Vorhänge, das, was von außen zu sehen war. Ich glaube, diese drei verschiedenen Richtungen heißen auch was, was zu tragen ist im Hause Gottes heute. Es gibt was, was abgedeckt, was zugedeckt ist, wo es unheimliche Arbeit macht, überhaupt immer wieder drauf zu schauen und wo Gottes Geist eigentlich nur offenbaren muss, was hat das zu tun. Ich denke, all die Dinge, die mit Gott selber zu tun haben, kann es vielleicht auch so ein bisschen mit der Lehre Gottes zu tun haben, was so im Innersten am Herzen Gottes ist, Tag für Tag aufzunehmen, zu tragen, aufzurichten, damit durch die Zeit zu gehen, damit durchs Leben zu gehen. Alles das, was Gottes Haus zusammenhält, diese Bretter, diese Riegel, vielleicht alles das, was verbindet, vielleicht Hirtendienst, am anderen dran sein, verbindend am anderen dran zu sein, das andere den anderen zu suchen, zu möchten, dass ganz nah Brett und Brett an Riegel wieder zusammenkommt. Gott möchte uns dahin nehmen und möchte Menschen wie dich und mich dafür mitgebrauchen, fähig machen, diese Last zu tragen, sichtbar werden zu lassen. Und das, was für die Leute, die gar keinen Zugang hatten zum Heiligtum, von außen sichtbar war, 2,50 Meter hohe Leinwände, Pfosten an Pfosten an Pfosten, weißes Tuch für weißes Tuch, Ballen für Ballen zu tragen, durch die Zeit zu tragen, durchs Leben zu tragen, das Evangelium der Schönheit und des Reichtums Gottes, der Wohnung gemacht hat bei Menschen, der in deinem und meinem Herzen Wohnung, Raum und die Herrschaft haben möchte. Bin ich dieser alte Mensch, bin ich herausgerufen, gerettet und weiß ich um diesen Platz, wo Gott mich hingestellt hat, zu tragen. Weiß ich auch diese Zeitpunkte, wo es zu tragen gilt, von 25 Jahre an. Teilweise wird hier von 30 Jahre bis 50 Jahre und danach darf man begleiten. Das ist kein Gesetz, wir sind heute nicht unter Gesetz. Es gibt keine Vorschrift, dass das in der Gemeinde Gottes ist. Aber wir merken etwas von der Fürsorge Gottes für seine Erstgeburt. Wir merken, dass Gott eine unheimlich schöne Einteilung hat. Und ich glaube, dass der gleiche Gott heute auch noch einteilt, Lasten anträgt und aufträgt. Und es heißt, tragen, sichtbar werden zu lassen, auch wenn wir jetzt auseinandergehen, wenn es nicht im Ganzen, wie wir jetzt vielleicht als Gemeinde zusammen sind, dass auch dein Zeugnis nach außen getragen ist, dass sichtbar wird in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, an deinem Studienplatz, wo du hingestellt warst, welchen Teil dir zu tragen Gott anvertraut hat, wo was sichtbar wird von der Größe, von der Schönheit Gottes. Ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen, was wir mitlernen dürfen von den Leviten. Wie hat es Gott gemacht? Gott hat es dadurch gemacht, dass sein Reden wirksam wurde bei diesen Leviten. Wird Gottes Reden wirksam in meinem Herzen? Oder schütze ich mich noch davor? Manchmal kommt das bei mir auch noch, wo ich denke, Mensch, warum schlägt das so rein? Ich bin froh, dass es oft sehr schnell ist, in ein, zwei Tagen Gott mir zeigt, welchen Punkt in meinem Herzen er ansprechen will. Wo ich zum Beispiel, ja, vielleicht meine Kleider gewaschen habe, aber noch meine Haare nicht abgelegt habe, mich noch nicht geschoren habe, wo ich noch einen falschen Stolz in mir rumtrage oder an mir rumtrage. Gott spricht irgendwie uns an, um uns am Dienste seines Hauses gebrauchen zu dürfen und zu wollen. Und es wäre mir ein Wunsch, dass wir wachsen da drin, dass wir wachsen in dieser Erkenntnis Gottes, der in vielen Sachen noch wie diese innersten Gegenstände des Heiligtums verdeckt sind, dass wir näher zusammenkommen wie diese Bretter dieses Heiligtums, dass wir wieder einen Schulterschluss bekommen im Dienst füreinander und miteinander und dass wir dann auch wieder Zeugniskraft sind nach draußen hin. Mich hat ein Vers, und ich möchte vielleicht damit schließen, ich denke an den Punkten, es ist genug vom Gehörten und zum Verarbeiten, aber ein Punkt aus Ende vom Josua, da wird etwas geschrieben, als wirklich alles zur Vollendung kam. Das Volk war im Land, die Leviten waren im Land und der Fluch hat sich in Segen übergewandelt. Sie haben gesagt, ihr sollt zerstreut werden. Und dieses Zerstreutsein war so, dass 48 Städte für die Leviten im ganzen Volk bestimmt worden waren, wo sie wohnen durften, um den Dienst dann am Hause Gottes tun zu dürfen. Und ein weites Weideland für jeden Stamm oder für jedes Stadt der Leviten drumherum. Eine Versorgung war da gewesen für die Leviten. Sie waren zwar zerstreut im ganzen Land, aber ihre Zeugniskraft war damit auch im ganzen Land, denke ich, vorhanden. Und was, als das alles gewesen ist, als der Krieg zu Ende war, als Ruhe gekommen ist, da sagt Gott was im Ende von Josua 21. Ich lese ab Vers 43. Gott gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von all ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihrer Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Hause Israels geredet hatte. Alles traf ein. Alles gute Wort, was Gott geredet hatte, traf ein, weil jeder seinen Platz eingenommen hat, weil jeder in den Ordnungen Gottes unterwegs geworden ist, bis es vollendet war. Ich wünsche dir und mir diesen Segen Gottes, dass wir darin fortschreiten, dass Gottes Wort geschieht in meinem Leben und in deinem Leben. Gott kommt zum Ziel. Er hat so viele Verheißungen gegeben. Er ist derjenige, der wirkt. Das Einzige ist, ihm hinterherzugehen, ihn wirken zu lassen. Hör auf, selber irgendwie was tun zu wollen. Lass ihn dieses Werk an deinem Herzen tun. Mach dein Herz für ihn auf.